Einen schönen Sabbat euch allen. Es ist schön, wenn wir beten dürfen, Gemeinschaft haben. Es ist schön, wenn wir gute Musik hören können und auch singen dürfen, gemeinsam singen, gemeinsam atmen. Und dass wir auch Gottes Gegenwart spüren können. Das ist immer vielleicht die große Herausforderung für die Person, die predigt. Wie holen wir euch ab? Wir wissen ja nicht genau, was in eurem Leben gerade geschieht. In manchen Fällen wissen wir ein bisschen mehr, in anderen weniger. Aber wie schafft man es, einen Text, eine Predigt, die für die allermeisten irgendwie wertvoll sein kann, zu finden? Und das ist eine Herausforderung, die lege ich in die Hände des Heiligen Geistes. Man tut sein Bestes, aber die müssen wir Gott in die Hände legen, denn manchmal hat man eine tolle Predigt, die nicht sehr wirksam ist. Und manchmal hat man eine schlechte Predigt, die unglaublich wirksam ist. Und man lernt, dass die Verbindung zwischen diesen beiden Sachen nicht unbedingt direkt ist. Das ist vielleicht auch ein bisschen das Thema von heute. Nicht, wie man eine Predigt macht, sondern im Hintergrund schwebt immer ein Gedanke. Titel der Predigt heute ist Unverdient. Und ich werde euch jetzt ein Bild zeigen, was sicherlich einige Emotionen in euren Herzen hervorrufen wird. So, ich habe gedacht, heute ist sicher genug. Wir haben genug Abstand. Dieses Mal waren die Uhrzeiten wirklich kompliziert für die, die in Europa waren, um die Spiele mit anzugucken. Aber die Frage von unverdient und verdient war vielleicht stärker in unseren Köpfen, in unseren Herzen, vielleicht auch sogar in unseren Gesprächen, wenn man gemeinsam eine Weltmeisterschaft guckt. Und die Frage ist ja immer, was ist verdient oder unverdient? Gibt es immer eine direkte Verbindung zwischen Leistung und Wirkung? Oder Arbeit und Erfolg? Und wir leben in einer Zeit, und ich lebe in einer Zeit, und ich erlebe es selber, wo wir manchmal das Gefühl haben, dass das, was um uns herum geschieht, unverdient ist. Wir haben ja auch gemerkt, dass es nicht sehr viel Energie braucht, dass wir vereint sind im Gefühl, dass irgendjemand etwas nicht verdient hat. Es ist überraschend, immer wieder überraschend, wie Hass Menschen vereinen kann. Wo alle zusammen sagen, oh, diese Mannschaft hat es gar nicht verdient. Und alle sind dann gemeinsam in ihrer Meinung da, dass es kein Verdienst da ist. Oder andersrum, ja, eigentlich hätten wir mehr verdient. Da schweben im Hintergrund Gedanken von Wertschätzung, aber es ist vielleicht noch grundlegender, von Ursache und Wirkung. Immer wieder, und das bringe ich immer wieder auch rein, gibt es die Spannung zwischen Ursache und Wirkung, wo man manchmal so viel tut und so wenig bekommt. Man hat das Gefühl, oh, das ist unverdient. Ich hätte eigentlich mehr verdient als Ergebnis, als Wirkung, als Erfolg. Oder manchmal schauen wir auf andere Menschen und sagen, boah, der Person geht's so gut und diese Person hat anscheinend so viel Erfolg, aber es ist nicht verdient. Die haben das auf krumme Weise gemacht oder sind faul gewesen oder die Art und Weise, wie es geschah, ja, Ich nehme mal dieses Bild hier weg. Gestern war ja noch mehr mit Verdienen und Unverdienen bezüglich auf FIFA, aber heute möchte ich da gar nicht reingehen. Ich möchte euch einladen, wieder eine Begebenheit mit Jesus kennenzulernen und vielleicht in diesem Sinne von Verdienen, Unverdienst, Leistung, Wirkung, diesen Text mal anzuschauen. Und es ist wieder eine Begebenheit mit einem Blinden. Letztes Mal, als ich gepredigt habe, vor 2 Wochen, war es ein Blinder in Markus. Diesmal ein Blinder in Johannes. Und ich sage schon mal, nächste Woche nochmal eine Begebenheit Jesu mit einem Blinden in der Bibel. Und ich lade euch ein, eure Bibeln aufzumachen, wenn ihr sie digital oder auch analog habt. Ich werde einige von diesen Texten auch hier auf der Leinwand eingeblendet haben. Und ich lade euch ein, bevor wir diesen Text zusammen lesen, dass wir auch gemeinsam beten. Unser himmlischer Vater, vielen Dank für diese Momente. Momente, wo wir uns über dich austauschen dürfen, wo wir dein Wort erforschen. Mach diese Momente fruchtbar, dass es nicht nur ein Ritual oder eine Routine ist, sondern dass es etwas bewirkt in meinem Leben, in unserem Leben. In deinem Namen bitte ich dich. Amen. Kapitel 8 endet auf einer sehr gefährlichen Note und deswegen habe ich Kapitel 8, Vers 59, das ist Johannes Kapitel 9, das Kapitel, das wir heute angucken werden, aber der Kontext, der ganz kurze Kontext ist, es ist das Laubhüttenfest, schon seit Kapitel 7 ist es das Laubhüttenfest und das Laubhüttenfest ist nicht nur ein Tag, es ist eine ganze Woche und die ganzen Israeliten, das Volk Gottes, lebt während der Woche in diesen Laubhütten, wo sie Gottes Güte und Fürsorge miteinander erleben, teilen, sich daran erinnern und auch in die Zukunft schauen. Dieser Gott, der für uns gesorgt hat in der Vergangenheit, wird auch weiterhin für uns sorgen. Diese Fürsorge Gottes ist Sukkot, Laubhüttenfest. Und ganz am Ende des Kapitels, des 8. Kapitels, hat Jesus ja einen Dialog mit Pharisäern, mit den religiösen Leitern der Zeit. Und er sagt: Bevor Abraham war, bin ich. Und sie haben ganz klar erkannt, dass er die Stellung einnahm, dass er Gott war. Und da ist Vers 59 von Kapitel 8. Und da fangen wir heute an. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Das heißt, er war im Tempel, er verbirgt sich und er verbirgt sich nicht nur auf irgendeine Art und Weise, er war nicht allein, seine Jünger waren mit ihm. In diesem Moment droht ihm Lebensgefahr. Sie wollten ihn steinigen, so empört, so verärgert, so viel Hass hatten sie und sie heben die Steine auf mit dieser Absicht, ihn umzubringen. Und wenn du in so einer Situation bist, wenn du in einer lebensgefährlichen Situation bist, verhältst du dich anders als im normalen Alltag. Es ist beklemmend, es ist ängstlich und vielleicht haben einige von euch so eine Erfahrung schon gehabt, wo ihr gespürt habt, euer Leben ist in Gefahr. Und in dieser lebensgefährlichen Situation verbirgt sich Jesus mit seinen Jüngern und er geht zum Tempel hinaus, mitten durch die Menschenmasse hindurch. Wir wissen nicht, wie er das geschafft hat, aber er entkam, sagt uns der Vers. Er entkam so. Der erste Vers ist eigentlich das, was danach kommt. Kapitel 8 und 9 sind also zeitlich zur selben Zeit. Und als er vorbeiging, sagt uns der Text, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Wenn ich in Lebensgefahr bin, kommt bei mir Tunnelvision. Ich fokussiere mich auf das Retten meines Lebens und nichts anderes. Und es ist absolut verständlich, dass wir als Menschen das tun. Unser Fokus ist, ich möchte aus dieser Gefahr raus. Und Jesus in dieser lebensgefährlichen Situation scheint doch anders zu handeln, wie wir handeln würden. Denn in dieser lebensgefährlichen Situation, wo er entkommt von den Steinigern, die ihn umbringen wollten, und seine Jünger sind bei ihm und sie sind sicherlich in einem schnellen Rhythmus. Sie gehen, vielleicht laufen sie sogar, ich weiß es nicht, die Bibel gibt uns diese Informationen. Aber als er vorbeiging, als er aus dem Tempel hinausging, sah er einen Menschen. Ich finde es immer wieder unglaublich, wie Jesus Menschen sieht. Jesus sieht anders. Unser menschlicher Blick fokussiert sich verständlicherweise primär auf uns, ganz besonders in solchen Situationen, aber Jesus nicht. Er geht vorbei und er sieht einen Menschen. Daniel hat in seiner Moderation etwas angesprochen, eine Spannung, wie man Frieden finden kann in einer Welt, die uns keinen Frieden beschert. Das ist eine echte Spannung. Und wie gehen wir damit um? Wie empfindlich bin ich für das Leid, das um mich herum existiert? Einige Menschen sind unglaublich empfindlich. Sie spüren etwas in der Luft und es schlägt ihnen aufs Gemüt, Magen, Kopf, wie auch immer. Der Körper reagiert. Aber so kann man die ganze Zeit ja nicht leben. Heutzutage wird ja gesehen, ja, diese Person ist ja so empfindlich. Und das ist nicht positiv gemeint. Das heißt, diese Person kann nichts ab, hat keine dicke Haut. Empfindlichkeit ist etwas, das in unserer Gesellschaft als negativ bewertet wird. Und irgendwo müssen wir ja die Grenze ziehen. Wie viel Nachrichten kann ich schauen, ohne dass mir die Seele zu schwer wird? Wo die Last der Welt mein Leben so stark beeinflusst, ich aber weiß, dass ich da wirklich nicht großen Einfluss oder keinen Einfluss habe. Wo ziehen wir die Grenze für unsere Empfindsamkeit und Empfindlichkeit, ganz besonders in Bezug auf das Leid, das ganz um uns herum ist? 2 Wochen her, toller Wald. Heute, das Feuer wüstet. Wie leben wir in dieser Spannung? Ich kann die Jünger verstehen, die in diesem Moment diesen Menschen nicht sehen. Aber diese ganze Geschichte, die ganze Begebenheit fängt damit an, dass auch in einer lebensgefährlichen Situation Jesus Menschen sieht. Er sieht auch dich und mich. Und der Text sagt uns, dass diese Person, dieser Mensch ein Blinder von Geburt an war. Er erklärt uns nicht, wie sie es wussten. Entweder kannten sie diesen Blinden, weil er ein blinder Bettler war, der immer im Tempel war, und vielleicht gehört er zu Teil der Landschaft des Tempels. Sie kennen ihn, das ist ein Blinder von Geburt. Vers 2. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist? Er oder seine Eltern? Eine Sache ist, irgendwo Grenzen zu ziehen in Bezug auf das Leid, das uns umgibt, und wie ich darauf reagiere und wie viel ich reinlasse. Es ist eine ganz andere Sache, so auf das Leid der anderen zu reagieren. Und wir können und wir werden heute sehen, dass alle drei verschiedenen Gruppen, die nicht Jesus sind, theologisch auf der falschen Fährte sind. theologisch schlechte oder irrtümliche Aussagen haben, das ist hier die erste falsche Theologie in dieser Begebenheit in Johannes. Es gibt einen Hintergrund, eine Prämisse, eine Voraussetzung, die sie fest in ihrem Herzen verankert haben, dass wenn dir Gutes widerfährt, es ist, weil du eine gute Person bist, du verdienst das Gute, das du bekommst. Auf der anderen Seite, wenn dir Schlechtes widerfährt, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du Probleme und Herausforderungen immer und immer wieder in deinem Leben hast, dann war zu der Zeit die theologische Meinung, die die Jünger jetzt gerade zur Sprache bringen, die theologische Meinung ist, das verdienst du auch. Denn Gott ist ein gerechter Gott und er gibt dir das, was du verdienst. Das war die theologische Grundlage zu der Zeit. Ihre Frage ist gar nicht diesbezüglich. Ihre Frage ist die Herausforderung, wo diese Theologie an ihre Grenzen kommt und keine gute Erklärung finden kann. Das war keine Frage, die sie selbst erfunden haben. Es war eine offene theologische Frage. Was ist mit den Menschen, die noch nichts gemacht haben und dennoch benachteiligt in diese Welt kommen? Klassisches Beispiel, eine Person, die gelähmt geboren wird oder blind geboren wird oder stumm oder taub. Das war eine große Herausforderung für die Theologie der damaligen Zeit. Was mich aber verwundert, ist, dass der andere Blinde, von dem wir gesprochen haben, Markus, hat die Gruppe des Dorfes, hat das Dorf Jesus gebeten, diesen Blinden zu heilen. In diesem Moment schaut Jesus so stark auf diesen Blinden, dass die Jünger sich auch auf ihn konzentrieren müssen. Aber anstatt zu sagen, okay, da wir ihn jetzt gesehen haben, Jesus, kannst du ihn bitte heilen? Das wäre doch mein Wunsch, dass ich das sagen würde nach so vielen Jahren mit Jesus, dass ich sage, okay, ich habe zwar ihn nicht gleich gesehen, aber da du meine Aufmerksamkeit auf diesen Blinden gerichtet hast, Jesus, heile ihn bitte und dann müssen wir abhauen, denn wir sind in Lebensgefahr. Nein, sie wollten eine theologische Frage beantwortet haben, die den Menschen absolut vergaß. Wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Und Jesus gibt eine Antwort, die Grundlage für das ganze Kapitel wird. Jesus antwortete, weder dieser Blinde, hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Boah, kryptisch, das ist ja gar nicht verständlich. Was soll das? Das ist ja keine Antwort auf die Frage. Aber mit dieser Antwort sagt Jesus eine Sache, hier geht es nicht um Sünde. Er sagt nicht, dass sie nicht Sünder sind, er sagt, das Thema, was wir hier angehen werden, ist nicht Sünde und auch nicht, wer verdient es, bestraft zu werden durch schlimme Situationen und Probleme in ihrem Leben. Ich versuche mich in die Eltern dieses Mannes zu versetzen. Denn das war ja eine offene theologische Frage. Man dachte immer, okay, du verdienst das, was du bekommst und Gott ist der, der das alles macht. Wie werde ich damit umgehen? Aber wenn ich jetzt ein Kind bekomme, wenn wir als Eltern ein Kind jetzt haben, das von Geburt an blind ist, werden alle in der Gesellschaft uns komisch anschauen. Denn die werden denken, irgendwas müssen sie gemacht haben. Irgendein Problem haben sie. Denn sicherlich hat das blinde Baby nichts damit zu tun, aber die Eltern müssen irgendwo es verdient haben, dass sie ein blindes Kind bekommen. Denn das war die Theologie der Zeit. Und mit diesem Kind, das jetzt so ankommt, ist ihr sozial-religiöser Status richtig niedrig. Es war eine Schande, so ein Kind zu haben zu der Zeit. Nicht nur, weil es herausfordernd war,
aber weil du schuld bist.
Und keiner kann dir sagen, welche Sünde es war, aber sicherlich gibt es eine Sünde und du verdienst es.
Behaltet das im Hinterkopf, während wir durch diese Begebenheit gehen.
Vers 6, wir springen ein paar Verse hier. Es gibt so viel, aber ein paar Verse muss ich überspringen. Jesus schaut sich diesen blinden Bettler an und er hat gerade über sich gesprochen, dass er Licht der Welt ist und dass er die Werke Gottes tun muss. Und in diesem Moment spuckt er auf die Erde. Und da war vielleicht manchmal ein bisschen eine Verwechslung zur anderen Begebenheit, wo diese Begebenheit mit der anderen vermischt wurde und wir unbedingt Gottes Modus operandum, seine Verhaltensweise irgendwie schmälern wollen. Hier spuckt Jesus auf die Erde und macht einen Brei. Er spuckt diesem Blinden nicht ins Gesicht. Und für jeden Leser und jeden Hörer der damaligen Zeit, eine Person, die in der Erde mit Lehm arbeitet und etwas damit macht, bringt im kollektiven Bewusstsein des Volkes Gottes die Idee der Schöpfung mit rein. Und Gott schafft. In diesem Moment, Jesus hat ja gerade gesagt, er ist Gott, aber sie nehmen ihn nicht so an. Aber für uns als Leser wissen wir, wer Jesus ist. Wir wissen schon seit dem ersten Kapitel, dass er der Ewige, das Wort Gottes, Logos, vor der Schöpfung existierte. Durch ihn ist alles geschaffen worden. Dieser Schöpfergott in Menschengestalt als Mensch, er schafft neu. Und was muss er neu schaffen? Das, was er machen muss, ist das, was fehlt. Dieser Blinde kann nicht sehen und von Geburt her. Es ist interessant, dass in diesem Moment der Blinde nichts gesagt hat und auch keine Bitte hatte. Das ist außergewöhnlich. Normalerweise gibt es eine Bitte oder eine Fürbitte. Hilf mir bitte. Was möchtest du? Ah, ich möchte sehen. Werden wir nächste Woche sehen. In diesem Fall sitzt dieser Bettler nur und hat keine Aktion, keine Handlung. Und dennoch greift Jesus die Initiative. Aufpassen, wenn wir denken, dass Gott nur auf unser Handeln reagiert. Manchmal, vielleicht öfters, reagiert Gott und wir reagieren, auch in spezifischen Sachen, nicht nur in Bezug auf Erlösung. Und er nimmt diesen Brei, den er aus seinem Speichel mit Erde gemacht hat, und er tut es einfach auf diesen Blinden, auf seine Augen. Und er sagt ihm, geh hin, wasche dich im Teich Siloa. Das heißt übersetzt, der Gesandte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Das ist die erste Handlung des Blinden. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn jemand aus dem Nichts mir einen Brei, ich weiß ja nicht mal, ob er gespuckt hat oder nicht, vielleicht wäre es ja ekliger gewesen, aber in diesem Moment weiß dieser Blinde nicht unbedingt, wie dieser Brei zustande kam, aber auf einmal ist ein Mann, der dir Brei auf die Augen schmiert und dich auffordert, das jetzt wegzuwaschen, aber es ist in einer Quelle, die weiter weg ist. Nicht so einfach dahin zu kommen. Du bist auch von Geburt aus blind, das heißt, du kennst dich inzwischen in Jerusalem doch ziemlich gut aus, aber es ist eine herausfordernde Strecke. Würde ich dahin gehen und in der Quelle meine Augen waschen oder würde ich einfach ein Tuch nehmen, es abwischen und weiterhin dort als Bettler sitzen? Ich weiß es nicht. Aber hier ist eine Glaubenshandlung vorhanden. Ein Glaubensakt. Er hört Jesus, er spürt Jesus und er tut das, was Jesus ihm sagt. Die Nachbarn nun und die ihn zuvor als Blinden gesehen hatten, sprachen: Ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Etliche sagten: Er ist's, andere aber: Er sieht ihm ähnlich. Er selber sagte: Ich bin's. Und hier fängt die ganze Identitätskrise nicht für den ehemaligen Blinden, sondern für die anderen Menschen, die jetzt herausgefordert werden in ihrem Weltbild. Es ist nicht einfach, in unserem Weltbild herausgefordert zu werden. Es gibt manchmal Situationen, die nicht in unser Weltbild reinpassen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Der Rest dieser Begebenheit sind die verschiedenen Art und Weisen, wie man mit einem Fakt umgeht, der unser Weltbild vollständig verändern möchte, wo wir aber Widerstand leisten, was absolut normal ist. Eine sagen, das ist der ehemalige Blinde, wow, er kann sehen. Andere sagen, das kann nicht sein, er ist doch von Geburt an blind. Später werden wir sehen, noch hat nie jemand davon gehört, dass ein von Geburt Blinder sehen kann. Das ist was ganz Neues, auf jeden Fall nicht bekannt in der ganzen Gegend. Wie kann es sein, dass etwas, was unvorhergesehen und nicht vorher registriert wurde, plötzlich wahr ist? Und deswegen gibt es eine Identitätskrise und er sagt, ich bin dieser Ehemalige. Und sie fragen ihn, wie sind deine Augen geöffnet worden? Und er antwortete, und das ist das erste von dreimal, wo er zusammenfassend sagen muss und berichtet, was ihm geschah. Ein Mensch, der Jesus heißt, und für die, die Bibelnerds sind wie ich, das ist das dritte Mal erst im Johannesevangelium, dass jemand den Namen Jesus ausspricht. Der Name Jesus kommt sehr oft vor, aber wird sehr selten ausgesprochen. Ein Mensch, der Jesus heißt, sagt er, machte einen Brei, bestrich meine Augen und sprach zu mir, geh hin zum Teich Siloah, wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm, wo ist er? Er antwortete, ich weiß es nicht. Jesus verschwindet. Wäre ich Jesus, wäre ich da. Ich glaube, es ist wichtig, dass er nicht nur mich hört, sondern mich sieht. Aber Jesus arbeitet nicht so, wie wir denken oder wie wir uns es vorstellen. Jesus verschwindet und er verschwindet für das ganze Kapitel. Nur im Vers 35 werden wir Jesus wieder sehen. Alle anderen Momente zwischendrin, die meisten Verse, ist Jesus nicht anwesend persönlich, aber er ist Thema aller Gespräche. Manchmal heilt uns Jesus und er verschwindet. Wir reden über ihn, wir hören von ihm, wir sehen die Wirkung, die er auf unser Leben gehabt hat, aber irgendwie finden wir ihn nicht. Und wir kennen ihn auch nicht so richtig. Sei nicht überrascht, wenn das dir mal passiert oder gerade in deinem Leben geschieht, wo du Jesus nicht siehst, wo er verschwunden ist. Und nachdem sie diesen Interview mit ihm gemacht haben, führen sie ihn zu den Pharisäern, denn jetzt ist eine Herausforderung da. Etwas hat ihr Weltbild verändert. Bis jetzt haben sie sich daran gewöhnt gehabt, dass entweder er oder seine Eltern Sünder sind und es verdient haben, dass er blind ist. Aber alles hat sich geändert. Mit dieser Heilung ist etwas Neues da, was sie herausfordert, und deswegen gehen sie zu den religiösen Leitern. Wir würden sagen, heutzutage wären das die Pastoren. Okay? Und man sagt, okay, wir wissen nicht weiter, wir können nicht verstehen, was hier los ist. Das Wunder ist da. Es war aber Sabbat. Und hier bringt Johannes uns eine Information, die vielleicht für andere Christen nicht so herausfordernd ist, aber die vielleicht für uns als Adventisten noch mal herausfordernder sein kann. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig machte und ihm die Augen öffnete. Und zu der Zeit hat es sich eingebürgert gehabt, dass Sabbat, wo keine Arbeit geleistet werden sollte, so wie es in den 10 Geboten steht, dass auf den Boden spucken und einen Teig rühren, dass das Arbeit war und dass das das Sabbatgebot brechen würde. Und das war jetzt auf einmal das Problem. Nicht, dass der ehemalige Blinde sehen kann und sein Leben absolut verwandelt wurde. Nein. Wie kann es sein, dass einer, der den Sabbat bricht, dennoch von Gott verwendet wird, um Gutes zu tun? Und das ist gerade die Diskussion. Es kommt zu einer theologischen Diskussion. Ich bringe es hier zusammen. Es gibt eine Spaltung bei den Pharisäern. Die eine Gruppe sagt, ja, das kann ja wohl nicht wahr sein, denn er hat den Sabbat gebrochen. Das kann also nicht von Gott sein. Aber die andere Gruppe sagt, nee, aber ich meine, guck mal das Wunder an. Wir können es nicht leugnen. Der ehemalige Blinde kann jetzt sehen. Und es gab, sagt uns der Text, eine Spaltung zwischen ihnen. Und in diesem Moment möchten sie wirklich der Sache auf den Grund gehen. Denn es rüttelt an ein Weltbild, an ein theologisches Weltbild. Und da möchten sie sicher gehen. Und deswegen rufen sie die Eltern. Dieselben Eltern, die schon seit der Geburt dieses Kindes diese Schmach und diese Schande und diese Schuld auf ihren Schultern tragen. Hier vielleicht ein kurzes Wort an Eltern. Wir als Eltern machen viel Mist. Wir machen Fehler. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann vielleicht ist das Bewusstsein noch nicht da. Aber wir Eltern tun im Großen und Ganzen unser Bestes, aber wir werden falsche Entscheidungen treffen. Und manchmal schauen wir auf unsere Kinder und denken, was habe ich falsch gemacht? Ich kenne keine Eltern, die schon ein bisschen länger Eltern sind, wo es ihnen nicht durch den Kopf geht und sagen, was habe ich denn falsch gemacht? Das habe ich doch nicht verdient oder vielleicht habe ich es verdient und tragen mit sich eine Schuld. Manchmal gerechtfertigt, aber manchmal ungerechtfertigt. Und wir beladen uns wegen einer gewissen Theologie und einer gewissen Verbundenheit zwischen Ursache und Wirkung, die nicht so einfach ist in diesem Leben, ganz besonders in der kurzen Zeitspanne, in der wir leben, knapp 80 Jahre, wenn es hochkommt, oder 90, einfach nur, es geht nicht um Sünde, es geht um die Werke Gottes und die Ehre Gottes und er kann mit allem arbeiten. Egal, ob wir es verdient haben oder nicht. Die Eltern werden geholt, sie leben schon in dieser Schmach, sie haben diese Schande, ihr sozial-religiöser Status ist sehr niedrig. Und seine Eltern antworteten den Pharisäern, denn sie fragen, ist es wirklich euer Kind und er ist gerade da? Und das ist ja unglaublich blöd und unangenehm in dem Moment, denn eigentlich möchten sie sich mit ihrem Sohn freuen. Das wäre der Moment, um zu sagen, boah, Sohn, endlich kannst du sehen, du siehst uns, wir freuen uns mit dir, aber wegen den Pharisäern haben sie Angst. In dem Moment, wo Freude da sein sollte, ist Angst vorherrschend. Und sie sagen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Und uns wurde immer gesagt, wir sind schuld. Das steckt da drin. Wir wissen es. Aber wie es nun geschehen ist, das musst du ihm fragen. Denn sie wussten, dass es schon eine Gruppe von Menschen gab, die schon abgemacht hatte, wer Jesus als Christus oder als Messias oder irgendwie was Besonderes, ihn als eine besondere Person ansieht, der wird aus der Synagoge rausgeschmissen. Und sie fürchteten sich und wollten diesen kleinen Status, den sie noch hatten, nicht verlieren und sagen, redet mit ihm, er ist alt genug. Und sie riefen jetzt diesen blinden Mann noch einmal. Und hier kommt das zweite theologische, die zweite falsche theologische Aussage. Nicht von den Jüngern,
sondern von den Pharisäern. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Wir als Leser des Textes wissen es schon, das ist falsch. Wir wissen auch, was die Beweggründe sind. Wir wissen, dass er Sünder ist. Aufpassen, bitte passt immer auf, mit Menschen, die ganz klar sagen, was nun Sünde ist oder was nicht Sünde ist. Natürlich gibt es Sünde. Ich möchte es nicht klein machen, aber es gibt Menschen, die so eine unglaublich große Sicherheit haben, dir und mir zu sagen, was nun Sünde ist und was nicht Sünde ist, und die nennen die Sünde beim Namen. Vorsicht! Das Leben ist komplexer und unsere Theologie ist nicht perfekt. Manchmal ziemlich weit weg davon. Und wenn irgendjemand hier als Adventist aufgewachsen ist und mit Sabbat was zu tun hatte, oder vielleicht in anderen Ländern, nicht in Deutschland, weiß, wovon ich rede. Wo Lasten und Bürden Menschen auferlegt wurden, die absolut nicht nur unnötig, sondern verkehrt, toxisch und problematisch waren und bis heute einige Menschen mit dem Sabbat irgendwie die Freude weggenommen haben. Da antwortete jener: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich. Ich finde das so schön. Ich weiß, dass ich blind war. Und jetzt sehe ich. Mit Fakten kann man irgendwie nicht groß rum. Das ist ein Faktum. Ich war blind, ich sehe jetzt. Verdiene ich das? Weiß ich nicht. Bin ich Sünder? Ist er Sünder? Wer Sünder? Weiß ich nicht. Aber mein Leben ist verwandelt. Und jetzt kommt die dritte falsche theologische Aussage. Und verblüffenderweise kommt sie vom blinden Mann. Wir hätten gedacht, dass der blinde Mann auch astrein sein müsste in seiner Theologie, dass er jetzt, wo das Wunder in ihm geschah, dass er auch das Wissen von Gott bekommen hat, uns zu sagen, was theologisch richtig ist. Aber das, was er uns gerade sagt, zeigt uns, dass richtige Theologie nicht eine Grundlage für das Handeln Gottes in unserem Leben ist. Theologie ist wichtig. Ich liebe Theologie. Ich bin ein begeisterter Hobbytheologe, würde ich sagen. Aber Theologie ist nicht die Grundlage für die Handlung Gottes. Und das zeigt sich hier. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört. Wo hat er das gehört? In der Theologie seiner Zeit. Wenn Jesus mich heilen kann, ist er kein Sünder. In diesem Fall hat er recht, aber dass Gott nicht auf Sünder hört, dann hört er auf keinen, außer Jesus. Das passt nicht. Wie viele Psalmen kennen wir, wo der Psalmist sagt, ich bin Sünder, aber dennoch hör mich an, lieber Gott. Wenn das Kriterium für das Hören Gottes für unser Leben wäre, hätten wir keine Chance. Er liegt theologisch falsch. Sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Er denkt immer noch im Schema des Verdienstes. Er sagt es über Jesus. Er sieht sich nicht als würdig an, aber er denkt, dass Gott nur die anhört. Und dieses Mythos existiert auch heute. Wenn jemand betet und etwas geschieht, denken einige Menschen, das muss eine ganz tolle Person sein, denn Gott hat auf sie gehört. Irgendwie ist es noch in unserem intrinsischen Glauben drin, dass wir Verdienst mit Konsequenz von Gott verbinden. Und ich möchte das heute wirklich wegnehmen durch die Begebenheit, die Jesus uns gegeben hat. Und wir kommen zum Ende. Und jetzt kommt wieder Jesus zurück. Dieser Mann, der Jesus bezeugt hat
auch mit falscher Theologie, der wird rausgeschmissen aus der Synagoge und der verschwundene Jesus taucht wieder auf. Und damit würde ich gerne auch heute enden. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Und als er ihn fand, sprach er: Glaubst du an den Sohn des Menschen? Ich möchte nicht zu tief da reingehen, aber Sohn des Menschen ist unglaublich außergewöhnlich. Normalerweise, und in einigen von euren Übersetzungen steht Sohn Gottes, weil es nicht reinpasst in die Idee. Aber die Übersetzung ist Sohn des Menschen. Das ist die beste Übersetzung und die beste Version. Er antwortete und sprach: Und wer ist es? Und Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, Herr. Normalerweise hätte ich den Glauben vorher erwartet. Ich meine, wenn es vorhersehbar wäre, sollte man ja zuerst glauben und dann kommt Jesus und heilt uns und hilft uns. Aber der Glaube in diesem Fall kommt danach. Er hat ihn nicht gesehen gehabt. Er wurde geheilt, aber hier wird er erlöst. Und es geschieht nicht unbedingt in der Reihenfolge, in der wir es erwarten. Es ist unvorhergesehen und unverdient. Wir können Gott nicht in unsere kleine Box irgendwie einsperren. Gott tut, was er will. Aber das, was er will, ist gut für uns. Er aber sprach: Ich glaube, Herr, und warf sich vor ihm nieder. Und ganz am Ende sagt er das genau das Gegenteil von der Theologie zu der Zeit. Wenn ihr blind wärt, denkst du, dass wir blind sind, sagen die Pharisäer. Und er sagt: Wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Aber weil ihr sagt, wir sehen, bleibt eure Sünde. Heute möchte, glaube ich, dieser Text uns herausfordern, uns darauf einzulassen, dass Gott seine Wege hat. Dass Gott seine Art und Weise hat zu handeln und es ist nicht vorgegeben. Obwohl wir es so gerne hätten, damit wir besser verstehen können, das passt nicht. Und ich bin ein riesiger Fan davon, Bibel besser kennenzulernen. Aber am Ende des Tages ist Gott Gott. Und wir haben Begegnungen mit ihm. Und jede Begegnung wird anders sein, wird andere Auswirkungen haben. Aber die Ergebnisse werden klar zu sehen sein. Blind, nicht mehr blind. Taub, jetzt hörend. Geheilt. Und am besten noch erlöst. Ich möchte mit euch beten. Himmlischer Vater, wir sind in deiner Gegenwart. Manchmal vergessen wir es. Und manchmal haben wir auch Vorstellungen und Vorgaben, an wie du zu handeln hast. Vielen Dank, dass deine Bibel, dein Wort uns immer wieder herausfordert, diese Vorstellungen zu sprengen und uns darauf zu verlassen, dass am Ende du das Beste für uns im Blick hast. Deine Absichten sind voller Liebe und Gnade und du schaust auf andere Menschen anders wie wir. Wo wir bewerten, wo wir beurteilen, bist du da mit Gnade, mit Liebe, mit Fürsorge. Hilf uns das und diesen Blick und diese Handlungen auch auf andere und auf uns selbst mitzunehmen. In deinem Namen bitte ich dich. Amen.